Übrigens fantastisch, dass heute in unserer Gesellschaft ein echter Stimmungswechsel stattgefunden hat. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, Ehevorbereitungskurs zu besuchen. Mein Gedanke wäre gewesen, wenn du das vor der Ehe brauchst, dann heirate lieber gar nicht. Meine Kinder, die jetzt schon 28 und 34 sind, die haben das alle irgendwie gemacht. Der eine bei Team F, der andere bei Wernersberger Anker. Natürlich keiner beim Papa, das ist ja klar. Das würde ich auch nicht machen. Also reicht, wenn die manchmal hin im Vortrag gesessen sind. Und das finde ich was ganz Fantastisches, dass wir heute eigentlich so eine Haltung haben, zu sagen, wenn ich ein Auto fahren lerne, mache ich doch einen Führerschein. Warum sollte ich für die wichtigsten Dinge im Leben, für Kindererziehung, für Liebesbeziehungen aufrechterhalten, das geht ja oft genug schief, warum sollte ich da nicht einfach auch ein bisschen was präventiv machen? Und die jungen Leute heute erleben das nicht mehr als, da muss ich mich schämen, da darf man nicht drüber reden, sondern das finden die toll. Und das finde ich ist auch ein Stück von diesem Atmosphärenwechsel, der stattfindet, dass zwischenmenschliche Beziehungen etwas sind, woran man durchaus auch arbeiten darf, aber sie sind nicht nur Arbeit. Also wenn Leute sagen, oh, Ehe ist Arbeit, dann denke ich, ja. Naja, ist auch Arbeit, ja. Ein Garten ist auch Arbeit, aber wenn er nur Arbeit wäre, hätte ich keinen. Also ganz bestimmt nicht. Insofern, das finde ich sehr spannend. Und jetzt mache ich gerade noch ein bisschen Informationsblock weiter. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, da liegt, ist ein Büchertisch, die Bücher werde ich nicht alle vorstellen. Das ist das Buch zum Thema Liebe, die gelingt und den Alltag besteht. Wenn ich es nicht gut fände, hätte ich es nicht geschrieben, also fragt mich nicht, wie es ist. Ich hoffe, ihr Männer habt alle ein, zwei richtig langjährige tiefe Freundschaften. Eine von meinen langjährigen tiefen Freundschaften ist die Freundschaft mit dem Co-Autor dieses Buches, der heißt Andreas Malessa. Wir sind seit vielen Jahren, wir waren zusammen, haben einen Hauskreis gegründet in der gleichen Gemeinde, sind als Familie mit unseren Kindern zusammen in Urlauben gewesen und so weiter. Und da wir beide ähnlich ticken, kann das immer nicht so ganz ohne Arbeit abgehen. Und während Andreas Frau Edeltraut und meine Frau Heidrun in Stockholm shoppen waren, haben der Andreas und ich im Café gesessen und die Outline für dieses Buch. Am Ende von 6 Stunden und 7 Cappuccinos war dieses Buch in der Aula. Dann, das finde ich zum Thema heute Nachmittag, diese alternativen Familien. In diesem Buch geht es nicht nur um Kinder, auch wenn es Patchwork Kids heißt, aber das war so ein Teil dieser Thema, die Rebecca, die das mitgeschrieben hat, war eine Studentin von mir. Die ist in Pakistan geboren, mit ihrem leiblichen Bruder von einer deutschen Ehepaarfamilie adoptiert worden. Dieses Ehepaar ist auseinandergegangen, haben beide neue Partner geheiratet und mit denen Kinder gekriegt. Also Adoptivkind mit leiblichem Bruder, hat eine Herkunftsfamilie in Pakistan, kriegt die zweite Herkunftsfamilie, die geht auseinander und hat dann drei verschiedene, also mehr Patchwork kann gar nicht gehen. Und glaubt mal, ratet mal, worüber die Rebecca ihre Bachelorarbeit geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, komm, da müssen wir ein Buch draus machen. Das ist so cool, was sie da an Erfahrung einbringt. Ganz viel auch Theologisches durchsetzen. Und die Anna Birgit, die macht seit vielen Jahren, die dritte Autorin, die macht seit vielen Jahren die Trennungs- und Scheidungskindergruppen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Freudenstadt. Und die sagt das dann so von der Seite her. Also ich finde das auch ein sehr hilfreiches Buch, aber eben sehr zielgerichtet. Also da geht es um die Kinder, die dieses Patchwork-Leben leben. Wie kann man die verstehen? Wie kann man was erleben die? Das ist ja nicht nur schlimm. Da gibt es auch sehr viel Schönes, sehr viel Lebendiges, aber es gibt eben auch sehr viel Schlimmes und sehr viel Schwieriges und vor allen Dingen Kompliziertes. Also es ist alles etwas schwieriger. Das nächste Seminar macht der Martin Grabe, habe ich gehört, zum Thema Vergeben. Da haben der Andreas und ich in einem anderen Urlaub in Bayern. Wir sind auch Frühaufsteher. Der Andreas und ich haben dann morgens um 5 einen Kaffee getrunken und haben den Sonnenaufgang angeguckt, während unsere Frauen noch geschlafen haben. Und dann ist dieses Buch Vergeben kann man nicht müssen dabei entstanden, wo der Andreas die Interviews mit Radio- und Fernsehgästen zu Papier gebracht hat und ich dann sozusagen den seelsorgerlich-therapeutischen Kommentar. Und das ist mein persönlicher Bestseller. Das ist tatsächlich auch einer inzwischen. In der 12. Auflage oder sowas, glaub dich nicht krank. Das ist eigentlich das Buch, was im Grunde genommen in meinem Herzen und Kopf entstanden ist während meiner Zivildienstzeit. Was machen Gemeinden richtig, was machen sie falsch? Wie kann Glaube einen Menschen fördern in seiner persönlichen Entwicklung und wie kann Glaube missbraucht werden, um Störungen zu zementieren? Und das finde ich sehr spannend zu sehen, dass nach 16 Jahren, übrigens das Buch ist überarbeitet, es ist nicht genau das gleiche Buch, Buch wie vor 16 Jahren. Ich Briefe krieg aus Italien von Leuten, die das, und das ist auch übersetzt ins, jetzt das letzte Übersetzung ist ins Ukrainische. Die haben da vor 2 Jahren gefragt und dann kam diese große Krise und dann habe ich gedacht, das wird sicher nichts. Und plötzlich kriegt man ein Belegexemplar, wo ich aber gar nichts drauf lesen kann, weil Kyrillisch, da entdecke ich nicht mal, welcher Name der Autor ist, aber es muss ich sein. Insofern ist ganz, ganz spannend. Es gibt noch ein paar andere Bücher, die da liegen. Selbstbedienung auf Vertrauensbasis heißt, wenn euch jetzt 5 Cent fehlen, ja, so viel Vertrauen habe ich. Okay, also kein Problem. Macht das so, ihr könnt alle besser rechnen als ich, wenn ich dahinter stehe und für jeden ausrechnen muss, wie viel die Bücher, die er jetzt gerade genommen hat, zusammen kosten, dann entwickelt sich selbst bei 5 Kunden eine Schlange, die ziemlich lange dauert. Macht's einfach so gut ihr könnt selbst. Dann wollte ich ganz kurz darauf hinweisen, hier liegt ein Prospekt, der ist jetzt schon nicht mehr ganz aktuell. Auch unsere Hochschule ist sehr dynamisch. Der Studiengang heißt inzwischen integrative Beratung. Die Dozentinnen und Dozenten sind die gleichen, die Zielsetzung auch, aber integrativ ist ein bisschen mehr als systemisch und bringt eben besonders zum Ausdruck, dass auch die geistlichen und psychologischen Aspekte integriert werden. Ist ein staatlich anerkannter Masterstudiengang für Leute, die einen Bachelor haben. Aber was ich nicht habe, sind Prospekte von unseren Bachelorstudiengängen. Und ihr seid ja in Gemeinden, wo vielleicht Leute überlegen, soll ich Sozialarbeit studieren? Also wenn sie Theologie studieren wollen und im BFP Pastor oder Pastorin werden wollen, dann schickt sie bitte nach Berühr. Also Liebenzell ist gut, aber da gehören sie dann hierhin. Aber wenn sie Sozialarbeit machen wollen oder Pädagogik studieren, vielleicht mit dem Hintergrund frühkindliche Bildung oder Erwachsenenbildung oder sowas, mit einer soliden theologischen Nebenausbildung, also unsere Theologie und Studiengänge, sind wirklich was Gutes. Wir haben genügend Studenten, also ich sage jetzt nicht Werbung im Sinne von, wir brauchen da ganz dringend. Im Gegenteil, wir haben mehr als doppelt so viele Bewerbungen, qualifizierte Bewerbungen wie Studienplätze. Aber ich finde trotzdem, wenn ihr in euren Gemeinden Leute wisst, von denen ihr denkt, Mensch, als Sozialarbeiter mit einem soliden theologischen Hintergrund, der dann auch zum Beispiel nicht nur, also der in Flüchtlingsarbeit oder Gemeindearbeit oder was auch immer kommt, da wärst du der Richtige, dann macht sie doch darauf aufmerksam. Tipp, nehmt einen dieser jetzt inzwischen veralteten Prospekte, die wir sowieso neu drucken müssen, dann trotzdem mit hinten ist die Adresse drauf, Internetseite angucken, was auch immer. In Liebenzell haben wir demnächst ein Symposium im Juni, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und christlicher Glaube. Die Theologen von euch, die sich in der Mission und mit anderen Themen beschäftigen, Religion und Gewalt, Glaubensfreiheit in Frankreich, wie tolerant muss Religion sein, menschliches Ethos, verfolgte Christen, der Vortrag von Volker Kauder, bekannt, CDU ist, steht gerade ein bisschen in Frage. Die Frau Merkel möchte wohl da eine Tagung machen, wo er mit dabei sein muss, aber er ist an sich trotzdem als Redner eingeplant. Wenn er nicht kommt, schickt er jemand anderen. Menschenrechte im islamischen Kontext von Dr. Wafiq Wahaba von der Tyndale University. Also für die Leute, die sich im globalen Zusammenhang über Religion, Meinungsfreiheit und Verfolgung interessieren, ist das auch ein Schmankerl auf gut Österreich. Und dann ist noch ein Prospekt von meiner eigenen Beratungsstelle. Also nehmt sie gerne mit. Das Drucken kostet nicht viel. Wenn es wegwerft zu Hause, dann lasst sie lieber liegen. Also wenn das nur wegwerft zu Hause. Gut. Informationen zu den anderen nächsten Studientagen und sowas, die kommen dann in den anderen Pausen und danach eins nach dem anderen. Jetzt machen wir weiter. Es kam eine ganz spannende Frage. Ich wollte jetzt doch, habe erst überlegt, aber wollte doch mal drauf eingehen, wenn wir jetzt so Gegensatzpaare haben, die eigentlich gegenseitig sind, da sagt jemand, ja, wie ist das denn, wenn einer nun wirklich faul ist und der andere fleißig? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist da passiert? Und ich kann euch sagen, meistens ist Folgendes. Stellt euch, also das Konzept, was ich hier benutze, ist das Wertequadrat. Das kennen vielleicht manche von euch von Friedemann Schulz von Thun oder anderen Veröffentlichungen. Faul, fleißig ist kein Gegensatzpaar. Fleißig, entspannt ist ein Gegensatzpaar. Das sind Schwesterwerte. Fleißig ohne Entspannung ist zwanghaft. Und entspannt ohne Fleiß ist faul. Das heißt, wir haben zwei Paare. Das eine sind positive Gegenwerte, Fleiß und entspannen können. 5 Tage arbeiten, 6 Tage arbeiten, 1 Tag richtig Pause machen können. Das sind Gegensatzpaare, die sich gegenseitig brauchen. Dann gibt es die Entwertung oder der übertriebene konträre Gegensatz. Und dann haben wir plötzlich Fleiß, Faulheit als scheinbare Gegensätze. Aber wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit so, dass die beiden Partner schon unterschiedliche Grundtendenzen mitgebracht haben. Der eine kann sich besser entspannen und kann auch mal loslassen und muss nicht immer arbeiten und definiert seinen Selbstwert auch vielleicht nicht über seine Leistung, wovon der andere wahrscheinlich sehr viel lernen könnte. Aber anstatt, dass die sich jetzt als eben positives, der Schatz, den ich in meinem Leben brauche, liegt bei dir verborgen, entdecken, beginnen die sich abzuwerten. Und je fleißiger der eine ist, desto weniger gibt's für den anderen zu tun. Und je mehr der sich zurücklehnt und sagt, wenn du meinst, dass es gemacht werden muss, also ich muss nicht staubsaugen, wenn Besuch kommt. Die sehen das eh nicht, mach halt das Licht ein bisschen dunkler. Versteht ihr, was passiert? Anstatt, dass die sich, wenn sie sich lieb haben und schätzen und sagen, wow, du hast das, was mir fehlt, wie kann ich das von dir lernen? Du bist so engagiert, Mensch, ich bin so ein bisschen bequem manchmal. Oder du bist so, du kannst, also das finde ich schön, du musst nicht immer schaffen, um was wert zu sein. Das wüsste ich auch gerne, wie das geht. Wenn wir uns da gegenseitig in Liebe das beibringen, dann haben die kein Problem. Aber wenn die sich gegenseitig, wenn die den Konflikt so austragen, du musst eigentlich so sein wie ich, dann kriegen wir ein Problem, weil der Fleißige wertet jetzt den Entspannten ab und nennt ihn faul. Darauf reagiert der Faule, indem er den Fleißigen zwanghaft nennt. Ja, oder wie auch immer. Das heißt, die Abwertung, die führt dann zur Eskalation. Das gilt übrigens immer. Wir haben immer einen gewährenderen Elternteil, habe ich schon Beispiel gebracht, und wir haben einen konsequenteren Elternteil. Konsequenz ohne mal fünfe gerade sein lassen können, ist Polizeistaat. Fünfe gerade sein lassen, ohne dass man auch mal konsequent sein kann, ist Larifari. Die brauchen sich gegenseitig. Und wenn sie sich lieb haben, wissen sie das auch. Dann sagt der eine, ach, wissen Sie, ich bin eher so ein Prinzipienreiter, aber mein Ehemann, so schön, dass ich den habe, der weiß dann schon, wo man einfach auch mal ein Auge zudrückt. Und der Ehemann sagt, ach, wissen Sie, bei mir geht es so ein bisschen drunter und drüber, ich bin eher so ein Chaot, aber meine Frau, die kriegt dann schon den Zug in die Bude, wenn sie es brauchen, dann unterstütze ich sie natürlich auch dabei. Ja, wenn die sich mögen, dann werden die sich ähnlicher. Und in 20 Jahren werden sie nicht mehr entscheiden können, wer ist der Gewährende und wer ist der Konsequente. Weil die sich mögen. Aber wenn die sich nicht mögen oder wenn die das aggressiv austragen oder abwertend, dann wird der Strengere strenger, weil er sagt, wissen Sie, der andere, der kriegt ja überhaupt nichts gebacken. Und wenn einer den Kindern zeigen muss, dass alles im Leben, was du entscheidest, Konsequenzen hast, jedes Verhalten hat Konsequenzen, das muss ich ganz allein. Wissen Sie, Herr Giesgus, die ganze Erziehungsarbeit liegt bei mir. Und wertet den anderen total ab und nimmt ihn auch, zieht ihn auch raus aus der Kindererziehung. Und der andere sagt, pff, wenn du sowieso immer alles besser weißt, was soll ich dann noch Kommentare machen? Du machst es ja eh, wie du willst. Und zieht sich raus. Und der ist dann nicht gewährend, sondern er ist dann draußen. Das ist das Problem. Also die Frage ist, wie finde ich den Schatz? Natürlich nicht, indem ich einen Wert gegen einen Unwert stelle. Faulheit ist ein Unwert. Es ist nicht gut, ein fauler Mensch zu sein. Sondern ich muss die Gegenwerte finden. Der Gegenwert von Nähe und Distanz, Freiheit und Verbindung. Mir geht's gut, wenn dir es gut geht. Ich weiß, was mir gut tut. Diese Gegensatzwerte, diese Schwesterntugenden, die müssen wir finden. Die Paare kommen aber zu uns nicht mit Schwesterntugenden, sondern mit Gegenvorwürfen. Du bist ein fauler Sack, ja, hör mal. Das musst du gerade sagen, du arbeitest 12 Stunden am Tag, was soll ich denn eigentlich noch machen? Die 13. Stunde, meinst du, dass dann irgendwas besser wird, wenn ich dann auch noch so in der Art. Also die kommen mit Vorwürfen, werten das ab, was eigentlich das ist, was sie brauchen. Das ist ihnen aber nicht bewusst. Das muss uns aber bewusst werden. Und die Frage eben, dass jeder Ehekonflikt eigentlich erstmal ein, das wird natürlich zum Grabenkampf, jeder Ehekonflikt, der zum langjährigen Grabenkampf geworden ist, wird dann so ausgetragen. Ich will noch eben kurz diese anderen beiden Eigenschaften, die Riemann, Thomann Modell vorschlägt, die nennen das zwar anders, aber ich denke, das sind so die Begriffe, die wir kennen. Es gibt Leute, denen wird schnell langweilig, die brauchen immer Abwechslung, da muss immer was los sein. Wenn wir letztes Jahr auf den Malediven einen Schnorchelkurs gemacht haben, da lassen wir mal gucken, ob wir nicht eine Hochgebirgswanderung im Nepal machen können. So. Und der andere, der braucht Dauer, der braucht Struktur, der möchte gerne planen, der möchte wissen, was los ist. Und der Urlaub ist eigentlich erst dann richtig gut zu Ende gegangen, wenn man die gleiche Ferienwohnung für die gleichen 3 Wochen nächstes Jahr im August schon mal reserviert hat. Weil wenn wir wissen, wo der Bäcker ist, der die leckeren Croissants, das ist richtig Urlaub. Wissen Sie, wenn ich da hinkomme, da kann ich sofort entspannen. Und die heiraten. Also bestimmt, oder? Also kennen Sie 2 so freundliche Chaoten, die könnten auch nicht gut zusammen. Also sie haben fast alle Paare, sage ich Ihnen jetzt, fast alle Paare haben einen eingebauten Konflikt, der ihnen sehr gut tun würde, wenn sie den gut lösen. Und die meisten lösen ja auch gut. In der Nähe-Distanz-Frage, wie viel Nähe brauchen wir, wie viel Freiheit brauchen wir? Und in den Ordnungsfragen des Lebens, wie gehen wir mit Geld um? Wie konsequent sind wir in der Kindererziehung? Müssen die Schulaufgaben gemacht werden, bevor sie draußen spielen, oder können sie das selbst entscheiden und so weiter? Der Wechselbedürftigere sagt, komm, ist nur Schule? Und der Korrekte sagt, ja, aber Schule ist wichtig. Ja? Also der Dauerbedürftige, Strukturierte. Und ich würde Sie sehr, sehr einladen, erstmal zu wissen, wo stehen Sie? Weil wenn ich zum Beispiel, ich bin oben rechts, ist keine Überraschung, oder? Warmherzig, unkonventionell, flexibel, charismatisch, charmant, chaotisch, bisschen, und was muss ich machen, damit mein Leben funktioniert? Was glauben Sie, wenn ich meine Persönlichkeitsstruktur in der Organisation meiner Praxis einfach so machen lassen würde, wie meine Persönlichkeit ist? Ja, wäre kein Termin klar. Was muss ich machen? Ich muss zum Beispiel in meiner Terminplanung, in meinem Kalender, das muss eisernen Regeln folgen. Umgang mit Geld, Umgang mit Sexualität und Disziplin. Da muss ich ganz stark diese korrekte und abgegrenzte Seite entwickeln, die ich eigentlich so nicht habe. Das brauche ich aber, sonst habe ich ein Problem. Natürlich ist diese warmherzig unkonventionelle Seite zuerst mal ein Schatz. Ich glaube, dieses Seminar wäre für Sie nicht ganz so lustig, wenn ich sehr korrekt wäre und sehr distanziert. Sie merken die Nähe, Sie merken die Emotionen. Und das ist ja auch echt, das ist ja auch so. Aber was glauben Sie, wenn ich so das Seminar vorbereitet hätte mit dem Dietmar, dann wird der am Stock gehen. Oder? Also, was? Den Termin? Nee, ich hatte da einen anderen aufgeschrieben. Das heißt, ich habe gar keinen aufgeschrieben. Keine gute Idee. Das gilt für Beziehungen ganz allgemein. Das Faszinierende an der Ehe ist, dass nicht nur Jörg Willi, aber der ist der prominenteste Autor in diesem Bereich, sein Buch Was hält Paare zusammen, ist ein echter Bringer, kein frommer Mann, leider der damals Leiter des Züricher Spitalklinik und einer der bedeutendsten Paarforscher unserer Zeit. Der hat das sehr gut beschrieben. Es gibt viele andere, die das beobachtet und untersucht haben. Und die sagen, Verliebtheit passiert in der Regel entlang der Gegensätzlichkeiten hier. Also wir sind fasziniert von jemandem, der nicht so ist wie wir. Und das interessiert uns. Und das brauchen wir auch. Wenn Sie 2 so Bleistiftgeradeleger als Eltern hätten, viel Spaß. Aber wenn Sie 2 Chaoten als Eltern haben, auch nicht so ganz so lustig. Also wenn Sie einen haben und Sie wissen, wer von Ihren Eltern das ist, wenn Sie einen haben, der sagt, pass mal auf, 2 und 2 macht 4 und ich lasse 5 nicht gerade sein. Deine Entscheidungen haben Konsequenzen und das tut mir jetzt leid für dich, aber diese Konsequenzen haben Sie jetzt. Dann wissen Sie, dass dieser Elternteil Ihnen viel Gutes gebracht hat. Und wenn Sie nur diesen Elternteil hätten, hätten Sie wahrscheinlich auch ein Problem. Aber Sie haben wahrscheinlich auch einen Elternteil, der gesagt hat, du pass mal auf, okay, ich weiß, du darfst jetzt nicht auf die Party gehen und da stehe ich auch dahinter. Aber schau mal hier, ich habe dir aus der Bibliothek ein gutes Buch mitgebracht. Oder? Oder sowas haben Sie auch gehabt. Einen, der die Konsequenz hatte und einen, der sie dann ein bisschen trösten konnte. Und das hat vielleicht mal gewechselt. Als unsere Kinder klein waren, war ich eindeutig der gewährendere Elternteil. Als die dann Teenager wurden, wurde meine Frau der gewährende Elternteil und ich der strenge. Wahrscheinlich deswegen, besonders bei unseren beiden Teenage-Zwillingsmädels, weil ich mich gut daran erinnerte, was ich als Teenage-Junge wollte, habe ich gedacht, schütze die mal ein bisschen. Und dann gab es Zeiten, wo meine Frau sagte, Uli, die sind Teenager, du bitte nicht. Ja? Und sie hatte recht, wie fast immer. Das ist nicht maskulin, feminin. Frauen sind nicht nähebedürftiger und warmherziger als Männer oder Männer nicht sachlicher. Wenn Sie glauben, dass Männer sachlich ist, dann beobachten Sie mal Männer beim Fußballspiel. Das hat mit sachlich nichts zu tun. Und es ist auch keine maskuline oder feminine Eigenschaft, gut strukturiert oder eher ein bisschen emotional, spontan, impulsiv zu sein. Das ist einfach eine menschliche Eigenschaft. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, nämlich darum, dass es eben auch maskuline und feminine Eigenschaften gibt, die jetzt wirklich nicht bei allen Beziehungen, sondern speziell in der Ehe eine Bedeutung haben. T.S. Carsten stellt sich das vor so, Frau sein, sich ewig lange im Badezimmer aufhalten müssen, schlechter bezahlt zu werden, nicht Pastor einer Freikirche werden zu können und Cliff Richard toll finden zu müssen, ist auf diesem kleinen Abschnitt des X-Chromosoms. Und das Y-Chromosom bei Männern, ich glaube übrigens, neben dem Cliff Richard Genabschnitt gibt es so einen kleinen Rosamunde Pilcher Bereich oder so, also in der Art, oder? Das ist eine Karikatur und deswegen ist es lustig und hat auch eine Ecke in der Wahrheit, aber es ist eben auch nur eine Karikatur. Es stimmt nicht wirklich. Übrigens, XXXY entscheidet über gar keine Eigenschaften, außer welche Ausprägung die geschlechtsneutralen Keimzellen in der 10. Schwangerschaftswoche bekommen. Und dann werden die Gonaden, die vorher im Embryo drin sind, entweder zu Hoden oder zu Eierstöcken. Und dann produzieren sie deutlich mehr Testosteron, wenn es Hoden sind, und deutlich mehr Östrogene, wenn es Eierstöcke sind. Aber Frauen haben durchaus Testosteron. Übrigens, der Sexualtrieb wird durch Testosteron gesteuert, bei Männern wie bei Frauen. Und glücklicherweise haben Frauen auch Testosteron. Aber nicht weniger Sexualtrieb. Also, da reden wir später mal drüber. Und das ist natürlich eine Karikatur. In Wirklichkeit sind Unterschiede zwischen Männern und Frauen, je nachdem, ich sag mal, wie nah sie an der Biologie sind, mehr oder weniger stark. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die können sich statistisch in einer Gruppe von 1000 Leuten gut ausrechnen. Zum Beispiel können da Männer besser parken, einparken als Frauen. Aber nehmen Sie eine Gruppe von 100 Leuten und dann haben Sie 51 Männer, die besser parken können und 49 Frauen, die besser parken können als ihre Partner. Das ist irrelevant. Das macht keinen Sinn. Es gibt auch sehr, sehr viele Männer, die extrem gute Zuhörer sind. Und es gibt manche Frauen, die keinen Deutsch zuhören wollen, die das auch nicht interessiert, wie es einem anderen Menschen geht. Also Vorsicht, Falle. Wenn wir Eigenschaften, die geschlechtsdimorph verteilt sind, wahrnehmen, dann tendieren wir dazu, das ist menschliche Denkweise, die etwas zu verschwarz-weißen. Das machen wir übrigens immer. Italiener sind temperamentvoll. Ja, natürlich nicht alle Italiener. Es gibt Italiener, die sind wahre Schlaftabletten. Und es gibt Deutsche, die sprühen mit Energie. Aber im Großen und Ganzen, im weiten Durchschnitt, sind Menschen, die mit mehr Sonnenlicht aufwachsen, etwas impulsiver, und Menschen, die mit weniger Sonnenlicht aufwachsen, etwas melancholischer, ernsthafter. Es gibt in Schweden mehr Suizide. Und in Italien mehr Totschlag und Mord. Ist so. Etwa in der gleichen Zahl. Also nochmal, viel Sonnenlicht haben sie eher Aggression, wenig Sonnenlicht haben sie eher Depression. Und übrigens, wenn wir, die in der Mitte leben, in den Norden ziehen, werden wir auch häufiger depressiv. Und wenn wir in den Süden ziehen, werden wir häufiger aggressiv. Wenn Sie eben bei 30 Grad im Stau stehen, reagieren Sie anders als bei minus 15. Ganz bestimmt. Ja? So, was machen wir daraus? Italiener sind temperamentvoll. Natürlich nicht die, die in Deutschland leben und in der zweiten Generation hier mit dieser Tageslichtdeprivation leben müssen, die wir halt haben. Die sind natürlich nicht temperamentvoller. Aber wir glauben das dann trotzdem. Die haben das im Blut. Übrigens, meine beiden Zwillinge, unsere beiden Söhne sind leibliche Kinder. Die Zwillinge haben wir adoptiert, die haben wir gebraucht, übernommen, als sie 6 Monate alt waren. Und sind jetzt 28, sind Afrikanerinnen und sind beide im Showbusiness.
Und zwar relativ erfolgreich, glücklicherweise.
Und dann hat mal irgendjemand zu unserer Hanna gesagt, gell, du hast das einfach im Blut, das Singen. Und dann sagte sie, und das war mein inneres so.
Nee, das habe ich von meinem Papa gelernt.
Tada! Gut, also die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind graduell, so wie bei der Schuhgröße. Ja, Männer haben im Durchschnitt größere Füße als Frauen. Das stimmt, Männer haben größere Füße. Meine Frau zum Beispiel hat Schuhgröße 43. Übrigens auch unsere beiden adoptierten Mädels, ist nicht unbedingt erblich gewesen, haben Schuhgröße 43. Und damit haben sie größere Füße als manche Männer, die hier sitzen. Ich habe allerdings Schuhgröße 46 und unsere beiden Söhne, die 1,97 und 1,95 groß sind, haben 47. Das heißt, deutlich größer. Versteht ihr, was ich sagen will? Die Verteilung, ich mache das mal statistisch, sieht so aus. Da gibt es Durchschnitte, da gibt es eine maskuline und eine feminine Kurve. Es gibt also nicht eine männliche und eine weibliche Eigenschaft, sondern es gibt Eigenschaften, die bei Männern häufiger ausgeprägter sind als bei Frauen. Und wie stark diese beiden Kurven sich überlappen, ist eine Frage dieser Eigenschaft. Wenn es um sehr körpernahe Eigenschaften geht, zum Beispiel bestimmte Dinge im Bereich der Sexualität, wann hat Frau Lust, dann sind diese Kurven ziemlich weit auseinander. Da kann man fast von männlich-weiblich sprechen. Es gibt tatsächlich fast so etwas wie eine männliche Sexualität und eine weibliche Sexualität. Es gibt trotzdem Frauen, die ihren männlichen Sexualstil haben, und es gibt trotzdem Männer, die ihren weiblichen Sexualstil haben. Aber das ist selten. Bei Eigenschaften wie warmherzig und sachlich, da mag das früher mal zusammengelegt, ein bisschen auseinander gewesen sind, jetzt sind die gleich. Also diese Nähe-Distanz-Geschichte ist keine maskulin-feminine Geschichte mehr in unserer Kultur heute. Mag früher anders gewesen sein. Die Biologie der Geschlechterdifferenzierung und die Psychologie der Geschlechterdifferenzierung, die ist natürlich heute heiß umkämpftes Thema. Ich werde jetzt nicht über Gender reden. Ich nehme auch Gender hauptsächlich darüber wahr, dass es Leute gibt, die dagegen kämpfen, und das ist auch wieder ein verzerrtes Bild. Aber ich rede mit Ihnen gerne über das, was ich als Humanwissenschaftler über den kleinen Unterschied weiß. Und ich kann Ihnen sagen, der wichtigste Unterschied ist nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. Und da haben wir, ob das jetzt erziehungsbedingt ist, ob das gesellschaftlich bedingt ist, ob das biologisch vorgegeben ist, mir völlig wurscht. Wir haben hier deutliche Unterschiede. Übrigens, einer dieser Unterschiede, einer dieser Begründungen halte ich für sehr plausibel. Die Bezugsperson, die wir als erstes im Leben haben, ist fast immer die Mutter. Die stillt uns, die nährt uns. Das Stillen von Männern hat sich noch nicht durchgesetzt. Der Gewichtsverlust bei den Säuglingen war dann doch im Endeffekt entscheidend. Und es gibt einfach sowas wie, das ist die Frau, in der ich im Bauch war. Mädchen müssen sich von dieser Person loslösen und Jungs müssen sich von dieser Person loslösen. Mädchen tun das, indem sie sagen, wenn ich groß bin, werde ich mal so wie du. Jungs tun das, indem sie sagen, wenn ich groß bin, werde ich mal anders als du. Jungs sagen nicht, wenn ich groß bin, werde ich mal so wie mein Papa, sondern wenn ich groß bin, werde ich nicht wie Mama. Und Mädchen sagen nicht in dem bestimmten Alter zwischen 3 und 6, wenn ich groß bin, werde ich mal nicht wie der Papa, sondern sie sagen, werden wir. Das heißt, Mädchen setzen ihre Identität deutlich stärker durch Identifikation und Jungs deutlich stärker durch Differenziation. Können Sie es nachvollziehen? Und das macht was. Das hat einen Unterschied. Das macht auch was. Zum Beispiel bedeutet das, dass viele Mädchen die eigenen femininen Eigenschaften abwerten und viele Jungs, dass feminine Eigenschaften deutlich mehr abgewertet werden, weil ja die Differenzierung da ist. Aber ich fange mal an, das ist ein sozialpsychologischer, entwicklungspsychologischer Unterschied, werden wir auch nicht ändern, ist nicht angeboren, hat was mit früher sexual-psychosexuellen Entwicklung zu tun. Werden wir aber nicht ändern, ist auch so. Das muss man auch nicht ändern, ist okay. Ja? Hat Folgen, mit denen müssen wir umgehen. Aber die erste Frage ist mal, was gibt es an hirnorganischen Unterschieden? Und die sind nicht so dramatisch, wie das zum Beispiel in dem Buch Männer sind anders, Frauen auch dargestellt sind. Also das ist, zeichnet das Ganze sehr schwarz-weiß. Männer sind anders, Frauen auch oder wie auch immer. Italiener sind temperamentvoll, Deutsche sind ordentlich. Das stimmt nicht immer. Ja? Und ja, es gibt Bereiche, in denen fast keine Frauen vorkommen, weil sie wahrscheinlich dazu einfach gehirnphysiologisch nicht vorgesehen sind. Und es gibt Bereiche, in denen es fast keine Männer gibt. Aber gucken Sie sich um in unseren Berufen von Kindererziehung bis, es gibt eigentlich, kennen Sie Bereiche, in denen es gar keine Männer oder gar keine Frauen gibt? Viele Gemeinde, Grundschule, es gibt auch Grundschullehrer. Es gibt auch, also es gibt weniger, aber es gibt zu wenige davon. Aber die Bereiche, in denen, und es gibt sehr gute männliche Grundschullehrer und es gibt sehr gute weibliche Grundschullehrer und es gibt sehr schlechte männliche Grundschullehrer und es gibt sehr schlechte weibliche Grundschullehrer. Also es gibt mehr, das ist also so eine Tendenz, aber man darf das nicht verallgemeinern, genauso mit anderen Eigenschaften nicht. Trotzdem würde ich gerne ein paar Eigenschaften aufzeigen. Generell kann man sagen, das weibliche Gehirn ist ja deutlich kleiner bei gleicher Zellenzahl. Die Nervenzellen sind auch gleich groß. Wenn Sie also weniger Raum brauchen, um eine gleich große Masse an Zellen unterzubringen, auch an eine gleich große Masse an gleich großen Zellen unterzubringen, was ist dann wohl der Unterschied? Die Isolierung dazwischen. Der Raum zwischen Nervenzellen durch die Hüllen, die die Nervenzellen ausbringen, die Dichte. Das heißt, das weibliche Gehirn ist von also nochmal, nicht schwarz-weiß denken bitte. Ich rede jetzt auch von bewusst von maskulin und feminin, weil wir werden wir gleich sehen, wenn Männer ihre feminine Seite nicht entfalten und Frauen ihre maskuline nicht, haben sie ein Problem mit der Ehe. Das ist nämlich wichtig, das können wir nämlich voneinander lernen. Und Gott hat uns sicherlich nicht unterschiedlich gemacht, damit wir nur unterschiedlich sind, sondern wahrscheinlich auch, damit wir voneinander was lernen können. Weil das eben wichtig ist, dass in einer familiengründenden Partnerschaft beide Eigenschaften da sind. Das Gehirn von Frauen arbeitet stärker zusammen, übrigens nicht nur die linke und rechte Gehirnhälfte, aber da ist es besonders deutlich, während bei Frauen, bei Männern die Verbindung zwischen unterschiedlichen Regionen im Gehirn weniger stark ist. Das führt zu Dingen, also zum Beispiel die linke Gehirnhälfte, die eher die Logik und die analytische, das Akkurate, die Vernunft, die Strategien, die Kontrolle, die Wissenschaft und den Realismus hat. Übrigens nochmal bitte, bei Frauen und Männern sind die linke und rechte Gehirnhälfte etwa gleich groß. Frauen sind nicht rechtshirnig und Männer linkshirnig. Was wir sagen können, ist, dass bei den meisten Männern die linke und die rechte Gehirnhälfte nicht so stark miteinander verbunden sind wie bei den Frauen. Das heißt, bei Frauen arbeiten diese Seiten besser zusammen, aber auch stören sich gegenseitig auch mehr. Also Männer sind entweder, nein, stopp, das ist jetzt nicht schwarz-weiß. Viele Männer tendieren dazu, entweder links zu sein oder rechts. Beim Fußball sind sie nur rechts. Und wenn es darum geht, eine Finanzplanung zu machen, nur links. Und das nervt die Frauen, weil sie, wenn sie den Mann beim Fußball erleben oder beim Autokauf, da sind sie auch nur rechts. Ja? Oh, der Sound von dem Auto. Und die Frau sagt, gell, aber in Rot. Nein. Aber der nächste Satz von der Frau, wenn sie denn typisch ist, ist, gell, und du achtest ein bisschen auf den Benzinverbrauch, weil das ist mir auch wichtig. Also sie geht von rechts nach links und von links nach rechts. Der Mann ist nur rechts. Boah, stark. Ey, was für ein... Und das sieht echt toll aus. Das sagt er natürlich nicht. Er erfindet jetzt pseudorationale Gründe. Dieses Auto verbraucht zwar 42 Liter Benzin auf 100 Kilometer, aber das hat eine Sicherheit. Unglaublich. Ja, ist ja auch ein Panzer, klar. Macht richtig Spaß zu fahren. Die unterschiedlich starke Verbindung der Gehirnhälften führt zu allen möglichen Dingen. Die können Sie nachlesen, die können Sie glauben, müssen Sie auch nicht glauben. Kann auch sein, dass Sie merken, okay, ich bin da anders gestrickt. Ich bin zum Beispiel sicherlich ein Mann, der in vieler Hinsicht ganz feminine Eigenschaften hat und schon immer hatte. Ich habe auch als Kind lieber mit Mädchen gespielt als mit Jungen. Deswegen bin ich aber nicht weniger ein Mann. Ich habe auch zwei Söhne gezeugt. Also bitte, habe einen Baum gepflanzt und ein Haus gebaut. Also, alles erledigt. Die unterschiedlichen Eigenschaften führen aber trotzdem zu etwas, was man fast durchgängig beobachten kann. Nämlich, dass diese Beziehungseigenschaften bei Männern eher dazu tendiert, dass sie ihren Raum als Spielfeld benutzen. Also den Außenraum, das Fußballfeld, die Fahrradwege, die Politik, die Technik, das ist das Spielfeld der Männer. was außen ist. Das Spielfeld von Frauen ist eher innen. Gefühle, Empfindungen, Gerechtigkeit, Werte und so weiter. Und das zeigt sich zum Beispiel hier. Meine Bohrmaschine ist kaputt. Könntest du dir eine zum Geburtstag wünschen? Da wird so die Außenwelt gut wahrgenommen. Kaputte Bohrmaschine, Geburtstag, könnte doch, passt doch, super Idee. Die Innenwelt wird nicht ganz so gut wahrgenommen hier, oder? Also, aber jetzt guckt euch an, wie 6-jährige Freundschaften schließen. Die Jungs entwickeln echte Nähe, tiefe Freundschaft, ein Wahnsinnszusammengehörigkeitsgefühl über was Aufregendes gemeinsam machen. Mein bester Freund sind die Menschen, mit denen ich was erlebt habe. Bei Lebensgefahr, bei einem Unwetter überrascht, im Hochgebirge, in einer Felsspalte miteinander bivakiert. Zwischen die beiden Jungs kriegen sie kein Blatt Papier mehr. Jungs mit 6 machen Freundschaften, 4 von 5 darüber, mit wem kann ich was tun. Arbeiten, spielen, wichtig sein, eine Weltreligion erfinden, was auch immer. Wenn sich 6-jährige Mädchen angucken, dann werden sie feststellen, die können auch Fahrrad fahren, das tun die auch. Aber das ist nicht das, was ihre Beziehungen strukturiert. Wenn sie sowas wie ein Gefühl für echte Zusammengehörigkeit, Nähe und Verbindung haben, dann geschieht das meistens über den Austausch von Innerem. Ich kann dir sagen, wie es mir geht und du hörst mir zu und du erzählst mir, was es dir geht. 4 von 5 Frauen werden sagen, meine beste Freundin ist was, die Gabi, mit der kann ich eine halbe Stunde telefonieren. Und wenn wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen haben, sind wir sofort wieder auf der gleichen Wellenlänge. Oder das ist die Bettina, mit der kann ich über alles reden. Wenn Sie Frauen fragen, wer ist deine beste Freundin und warum, dann kriegen Sie bei 4 von 5 Antworten, wie das ist jemand, dem kann ich alles sagen und wir verstehen uns, wir reden miteinander. Wenn Sie 5 Männer fragen, wer ist dein bester Freund und warum, dann kriegen Sie bei 4 von 5 dieser Männern die Antwort, das ist der So-und-so, mit dem habe ich früher schon am Motorrad gebastelt, oder das ist der, mit dem habe ich mir als Teenager eine Freundin geteilt, oder das ist der, Ich habe eine Männerfreundschaft erlebt, die beiden leben nicht mehr, aber das hat mich tief beeindruckt. Das hat mich wirklich beeindruckt, weil da habe ich das noch nicht verstanden gehabt, warum das so ist. 2 Männer, die beide in Stalingrad waren, 360.000 sind hin, 6.000 kamen zurück. Die beiden sind einer von 60, 2 von 120. Das wissen die auch. Und die eine wohnt in Norddeutschland, der andere wohnt in Süddeutschland. Und die haben sich jedes Jahr mehrmals besucht. Die Frauen waren immer ein bisschen eifersüchtig, weil sie gemerkt haben, so viel Nähe zu dem wie der andere Mann kriegen wir nie hin. Jetzt habe ich die kennengelernt und war dann ein bisschen neugierig und sagte, ihr wart beide in Stalingrad. Also ihr seid schon die Sieger, weil ihr einfach überlebt habt. Und habt ihr euch da in Stalingrad kennengelernt? Nö, da haben wir uns nicht kennengelernt. Ja, dann war da ein russischer Kriegsgefangener. Wir haben uns erst in Deutschland, da gab es dann so ein Treffen von Stalingrad-Überlebenden. Dann haben wir gemerkt, wir sind beide gläubig. Und dann haben wir uns, das Erste, was wir gemacht haben, haben gesagt, wenn ich sterbe, beerdigst du mich. Und wenn du zuerst stirbst, beerdige ich dich. Dann habe ich gefragt, und wenn ihr euch trefft, redet ihr dann über Stalingrad? Dann habe ich mich ganz entsetzt angeguckt und gesagt, wieso, wir waren doch da. Was gibt's denn da zu reden? Manche Männer gehen mit ihrer Frau so um. Warum soll ich dir sagen, dass ich dich liebe? Habe ich irgendwas getan, was dich dazu bringt, es anzuzweifeln? Ich habe es dir vorm Altar gesagt. Wenn sich's ändert, lasse ich es dich ganz sicher wissen. Ja? Also wir waren doch da. Ja? Und da bin ich übrigens auch ein sehr maskuliner Mensch. Ich kann mit meiner Frau reden, das ist mein Beruf. Das mache ich auch gerne. Ich kann auch sehr einfühlsam sein und ich kann ganz gut zuhören. Ich kann auch inzwischen ganz gut von mir erzählen. Ich kann meine eigenen Gefühle äußern. Das tue ich auch und das brauche ich auch. Das brauche ich auch, weil mein Leben kompliziert ist und ich in meiner Frau gegenüber habe, mit der ich diese Dinge besprechen muss, mir zuliebe. Aber, und jetzt hört gut zu, das ist nicht das, was mich mit ihr verbindet. Das kann ich auch mit meinen Klientinnen tun, dass ich über ihr Innerstes rede. Das kann ich auch mit anderen Leuten tun. Das ist nicht das, was mir das Gefühl gibt, du bist meine andere Hälfte. Was mir das Gefühl gibt, dass meine Frau meine andere Hälfte gibt, das sind so Sachen wie, wir sind zusammen nach Amerika gezogen, wir haben zusammen Kinder gekriegt, ich war bei der Geburt dabei, ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten bei den beiden Jungs. Wir sind an die Westküste gezogen von der Ostküste, haben einen schweren Autounfall gehabt. Wir haben den Müll unserer ganzen Haushaltfahrer von dem umgekippten Anhänger auf der Autobahn aufgelesen. Wir haben in Kalifornien uns eine kleine Wohnung gesucht. Wir haben neu angefangen. Wir sind zusammen von Amerika wieder zurückgekommen. Wir haben hier eine Familie erweitert mit zwei Zwillingen, die wir nach 4 Tagen Vorbereitung adoptiert haben, weil vorher wussten wir das nicht. Die kamen zu uns, wir haben die nicht gesucht. Wir haben miteinander Teenager großgezogen. Wir haben nachts um 2 heulend da gesessen, weil das Kind, was um 10 zu Hause sein wollte, nicht da war. Und dann natürlich irgendwo zu wissen, wahrscheinlich ist es nur der Akku von meinem Handy war leer. Und dann, aber vielleicht ist es auch was passiert. Vielleicht ist was passiert. Rufen wir jetzt bei der Polizei an. Hey, das macht jetzt gar keinen Sinn. Die sagen dir nur, wart bis morgen und so weiter. Das haben wir miteinander erlebt. Und die Frau, warum sollte ich mit einer anderen alt werden wollen? Überhaupt keinen Grund. Also wenn ich treu bin, dann nicht deswegen, weil es nicht andere schöne Frauen gibt. Und trotz meines vorgeschrittenen Alters und meiner zentrierten Mitte ist es nicht mal Mangel an Gelegenheit. Sondern wenn ich meiner Frau treu bin von innen heraus, dann deswegen, weil ich so viel mit ihr erlebe. Nicht, weil wir so tiefe Gespräche führen. Ja, das ist übrigens für meine weiblichen Kolleginnen, die in der Psychotherapie so eine tiefe Austauschbeziehung haben und darüber eine Bindung entwickeln, die müssen sich ihre Klienten immer vom Herzen reißen, wenn sie gehen. Für viele von meinen weiblichen Kolleginnen ist die Terminierung einer Psychotherapie ein echter Trauerprozess. Für mich überhaupt nicht. Wenn eine weibliche Klientin oder ein männlicher Klient geht und mich nicht mehr braucht, sage ich herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für Sie, dass Sie mich nicht mehr brauchen. Vielen Dank für die Zeit, die wir miteinander gegangen sind. Danke für Ihr Vertrauen. Alles Gute für Ihr Leben. Tschüss. Macht mir nichts aus, weil ich mit denen nicht Fußball spielen gehe. Ich gehe auch mit denen nicht Motorrad fahren. Ich singe mit denen nicht in der Band. Ich habe mit denen keine Kinder entbunden und Nabelschnüre durchgeschnitten. Das ist mein Bindungsmodus. Nehmt da wahr, es geht nicht darum, können Männer reden, können Frauen was tun, sondern es geht darum, wie verbindet uns das mit dem anderen. Und jetzt haben wir bei ganz vielen Paaren Folgendes. Die kommen zusammen als Paar, sind 28 Stunden in der Woche zusammen, machen miteinander Hausaufgaben, gehen miteinander ins Kino, sind halt ein junges Paar. Große Verpflichtungen von Beruf und Familie gibt es noch nicht. Die Freizeit ist ein großer Teil und man lebt eigentlich in einem großen Sandkasten und teilt sich die Förmchen. In dieser Zeit, in der der maskuline Modus durch gemeinsames Handeln üppig befriedigt wird, reden Männer gerne über ihr Inneres. Die Frau ist meine Freundin, warum sollte ich nicht auch mal, da kommt das von alleine, wer das Herz voll ist, das sprudelt im Mund über. Und die Frau, die dieses Gespräch nach dem Kino, du, wie wollen wir das denn später mal machen, wenn wir Kinder haben und so, oder mein Vater war genauso wie der oder so, oder in vieler Hinsicht hat mich das erinnert an und so, da redet man drüber, die verbringt dann auch gerne Zeit mit diesem Mann und geht sogar mit ihm in den Baumarkt, obwohl sie das vielleicht gar nicht interessiert, aber mit ihm gerne, ja, der redet mit mir, mit dem mache ich gerne was. Natürlich mache ich mit dem eine Radtour. Dann kommt Konkurrenz für die Beziehung. Berufe, Kinder, Familiengründungsphase, deutliche Reduktion der Zeit zu zweit, in der Regel etwa 1 Stunde in der Woche, die junge Paare mit in der Familiengründungsphase verbinden. Diese 1 Stunde in der Woche setzt sich aber statistisch zusammen aus einer Mehrheit, die gar keine Zeit zu zweit verbringen, außer bewusstlos im Bett nebeneinander schlafen. Und einer relativ kleinen Anzahl von Paaren, die sich wirklich, die das irgendwie möglich machen, dass sie Zeit zu zweit, dass sie nicht nur Papa, Mama sind, sondern auch Freund und Freundin, Lover und was auch immer. Das ist wichtig. Wir müssen diese Zeiten bewahren. Viele kommen mit diesen Zeiten nicht klar. Und jetzt haben wir folgende Situation, dass diese Paare sich jetzt bestrafen. Unbewusst. Wenn du nicht mit mir redest, dann habe ich auch keine Lust, mit dir was zu machen. Wenn du mit mir nichts machst, dann weiß ich gar nicht, was ich dir sagen soll. Mir fällt gar nichts ein. Da sitzt ein Mann auf der Couch, der kam aus Potsdam, wohnt im Schwarzwald. Und ich sagte ihm, ja, wie ist das für Sie, wenn Ihre Frau so wissen will? Ich bin ja schon in mir gegangen, da ist nichts. Ja, und ich konnte ihn irgendwie ganz gut verstehen. Ja, Wenn einer in der Nase bohrt, ist des anderen oft ein Graus. Doch irgendwie geht er ja in sich und holt aus sich was raus. Also das ist so die maskuline Art des in sich Gehens und was aus sich herausholt. So, jetzt bestrafen die sich gegenseitig mit Rückzug. Wenn ich meine Frau ärgern will, was mein Bedürfnis nach persönlichem Austausch betrifft, kann ich sie am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Lässig. Was mir nicht fehlen wird, ist der persönliche Austausch. Den habe ich überall, brauche ich nicht von meiner Frau. Den will ich mit ihr, weil ich sie mag, aber den brauche ich nicht von ihr, weil ich das woanders auch kriege. Aber wenn ich sie am ausgestreckten Arm verhungern lasse, dann hat sie irgendwann auch keine Lust mehr, mit mir das Musikteam in einem Gottesdienst zu leiten. Und dann entsteht ein Kreislauf. Du tust nichts mit mir, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Du redest nicht mit mir, ich will gar keine Zeit mit dir verbringen, es macht auch keinen Spaß. Warum sollen wir eine Radtour machen? Wir reden ja eh nicht. Ich habe Ihnen ja erzählt, ich bin da einer der glücklichen Menschen, bei denen diese Dynamik sehr wenig ausgeprägt ist, weil ich an sich schon sehr viel reden und reden kann und noch zuhören kann, obwohl ich das nicht unbedingt brauche. So, und dann kommt die Frau und sagt, wissen Sie, die ganze Beziehungsarbeit muss ich alleine machen. Alles muss ich alleine machen. Und ich sehe an seinem Hals, dass er rote Flecken kriegt, was bei Männern selten ist. Und ich sage, Herr Meier, es scheint, dass Sie sich richtig ärgern. Und dann platzt er. Sagt, verdammt nochmal, was meint sie eigentlich? Also ich sage Ihnen mal, wie der Tag heute war. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, habe dann bei ihrem Auto das Öl nachgefüllt, weil sie nach Augsburg muss. Und dann habe ich gesehen, dass der Scheibenwischer kaputt ist, habe ich ihr noch eben neues Gummi reingemacht. Dann bin ich zur Arbeit gefahren, habe den ganzen Tag gearbeitet. Das ist übrigens nicht mein Hobby, damit verdiene ich einen wesentlichen Teil des Geldes, das wir als Familie brauchen. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe eine halbe Stunde mit dem Sohn Lateinvokabeln gemacht. Dann haben wir schnell zusammen ein Abendessen gemacht, damit wir den 19 Uhr Termin bei Ihnen schaffen. Was verdammt nochmal mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was heißt das, ich mache die ganze Beziehung? Ist das, was ich mache, hat das nichts mit Beziehung zu tun? Für Sie nicht. Für ihn ja. Für ihn ist sein Beruf der Beitrag für die Familie. Für sie ist sein Beruf der große Rivale, der sie die ganze Zeit von ihr wegnimmt und wo er auch dann, wenn er zu Hause ist, noch drüber nachdenkt, was er mit seinen Kollegen gemacht hat. Weil mit denen macht er was zusammen. Da passt er, der Messestand nicht in den kleinen Lastwagen, da mussten sie den Großen aus München kommen lassen. Das haben sie aber irgendwie hingekriegt und dann kriegt man den Virus aus dem Computer raus. Das sind meine Kumpels. Wir lösen Probleme, wir machen das miteinander, mit denen bin ich verbunden. Und jetzt kommt er nach Hause und die Frau deutet ihm an, ich habe mit dir keine Lust. Und am Ende dieser Spirale heißt es, die schläft nicht mit mir, er redet nicht mit mir. Wenn Sie diese Spirale zurückdrehen wollen, dann fangen Sie bitte nicht unten an. Fangen Sie oben an. Der erste Schritt ist bei der Beratung selbst. Beratung, Seelsorge ist femininer Modus. Seelsorge ist per se unfair für Männer. Die haben da nichts davon, emotional. Die brauchen das dringend und es wird ihnen auch was nutzen. Aber die Frau und der Mann gehen aus dem Seelsorgegespräch raus, ein tiefes persönliches Gespräch. Wir haben über Verletzungen gesprochen, über Sehnsüchte, über Ziele. Und sie sagt, das war so gut, ich hätte gar nicht gedacht, dass das noch möglich ist. Und er sagt, boah, das war anstrengend, wie oft müssen wir kommen? Was glauben Sie? So, und sie denkt, der interessiert sich nicht für mich. Völlig falsch. Er hat ein leidenschaftliches Interesse an ihr. Das zeigt sich bei ihm besonders abends, wenn sie dann im Bett liegen und seine Hand rübergekrabbelt kommt, um zu testen, wie kalt die Schulter ist, die ihn da begegnet. Und dann sagt sie ihm, Schatz, weißt du, gestern war ich mit der Annika beim Arzt und du hast mich nicht mal gefragt, wie das war. Heute Morgen hast du mir auf dem Weg ins Büro einen Kuss gegeben, der ist in der Luft kurz vor der Backe hängen geblieben. Und jetzt möchtest du mit mir schlafen. So, ich weiß nicht, was du dir dabei denkst. So funktioniere ich nicht. Und er hat eigentlich gesagt, du fehlst mir. Ich brauche Kontakt. Können wir mal irgendwie gucken, ob das geht? Und das hat sie nicht wahrgenommen. Sie hat wahrgenommen, du willst ja gar keinen Kontakt. Du lehnst ja jeden emotionalen Kontakt ab, aber Sex willst du. Dass für ihn möglicherweise Sex auch das ist, wo er dann sie wieder spürt. Und übrigens viele Männer erleben Sex als das, was sie dann auch öffnet, emotional wieder ihren Frauen zugänglich zu sein. Jetzt gibt sie ihm am goldenen Bändel einen Schlüssel und sagt, Schatz, meine erogenen Zonen sind nicht die Schenkelinnenflächen, sondern meine Ohren und mein Herz. Da musst du hin. Was er hört, ist Sex, Das ist dein Problem. Ich brauche das nicht. Wenn du dir das verdienen möchtest, dann musst du ganz lieb sein, mich tagsüber auf Händen tragen und emotionales Interesse zeigen und dann kriegst du abends im Bett dein Belohnerli wie der Hund ein Leckerli, wenn er seinen Trick gemacht hat. Das hört er. Verstehen Sie das? Sie hat was anderes gesagt. Sie hat gesagt, ich sag dir, wie es geht. Und er hat gehört, du musst dir das verdienen. Entschuldigung, dann gehe ich für einen 50er im Puff. Wenn ich es mir verdienen muss. Nein, ich will begehrt sein. Ich will mir nicht Sex verdienen müssen. Ich will nicht die eheliche Pflicht meiner Frau. Die liebe ich. Und jetzt sagt er ihr, dass er das als Erniedrigung empfindet. Und er sagt es auf seine Art und Weise, nämlich indem er nicht mit ihr redet. Am nächsten Tag ist die Zeitung beim Frühstück noch 10 Zentimeter höher als sonst. Die Benze ist da und er sagt ihr, du tust mir weh. Ich bin verletzt. Und sie sagt, ich verstehe dich überhaupt nicht. Und sie versteht ihn tatsächlich nicht. Gestern haben wir darüber gesprochen und ich habe dir gesagt, wenn du diese Intimität und Nähe, nach der ich mich ja auch sehne, das weiß er aber nicht, haben möchtest, dann müssen wir miteinander reden, müssen wir Kontakt haben. Und er sagt, jetzt, er bestraft sie mit Rückzug oder was auch immer. Könnt ihr das nachvollziehen? Nehmt bitte beide Seiten wahr. Ich habe gesagt, oben zurückdrehen, die Spirale. Das Erste, was ich bei vielen Paaren mache, ist, dass ich sage, wenn ihr euch 1,5 Stunden Zeit für eine Beratung nehmt, alles Gute dabei. Wir machen hier nicht Fußball spielen und über Autos reden. Wir reden hier über Gefühle, über Inneres, über Wünsche, über Sehnsüchte, über Konflikte, über Ärgernisse. Wir reden über alles Mögliche, aber wir reden über Inneres. Dann nehmt euch bitte 1,5 Stunden Zeit, um miteinander problemfreie Zone zu machen. Nehmen Sie sich bitte 3 Stunden Zeit für einen 1,5-stündigen Gesprächstermin und ich möchte Sie jetzt herzlich bitten, wälzen Sie in der Zeit keine Probleme. Gehen Sie auf den Marktplatz in Freudenstadt ein Eis essen, laufen Sie hoch auf den Chiemberg direkt hinter meinem Haus, da ist ein schöner Aussichtsturm, da können Sie über den ganzen Schwarzwald gucken. Gehen Sie von mir aus in den Baumarkt oder was auch immer, einen Handwerker, mit dem ich gearbeitet habe. Der wollte mit seiner Frau besprechen, welche Maschinen er für seine Firma kauft. Und dann habe ich den beiden den Auftrag gegeben, im Anschluss an unser Gespräch zum Eisen Wagner, dem Industrieprofi Baumarkt zu gehen und sie sich von ihm erklären lassen, was ist der Unterschied zwischen einer hydropneumatischen und einer elektropneumatischen Schlagbohrmaschine. Und dann kam sie und sagte, aber ich kann doch nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Sollen Sie nicht. Ich möchte von Ihnen nächste Woche wissen, was der Unterschied zwischen einer hydropneumatischen und einer elektropneumatischen Bohrmaschine ist. Und glauben Sie mir, machen Sie nichts vor. Ich weiß den Unterschied. Die haben das dann schon verstanden. Aber verstehe, wenn die Männer zum Gespräch kommen sollen, sagen die, wir haben doch hier schon seit 15 Jahren einen Machtkampf. Das will sie ja die ganze Zeit von mir. Und jetzt machen wir 2 gegen 1. Na gut, dann muss ich halt resignieren, kapitulieren und klein beigeben. Jetzt gehe ich halt mit zum Gespräch. Ich erwarte da nicht wirklich was davon. Das tut mir auch nicht gut. Ich sehne mich da auch nicht nach. Ich möchte eigentlich mit meiner Frau eine Radtour machen. Ein Mann hat einen Schnorchelkurs auf den Malediven gebucht und sagt, sie, das wird dir so passen, abtauchen und nichts reden können. Ja, genau. Also, ja, ist so, oder? Aber für ihn war das klar, wenn wir da zusammen zwischen gelben, blauen, bunten Fischen rumschnorcheln und die Sonne genießen und das Meer, das ist das, was mich mit ihr wieder verbindet. Er war nicht egoistisch, er war sehr maskulin. Und wenn wir als Seelsorger diese Dynamik ins Auge bekommen und sagen, ihr lieben Leute, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu parteiisch werden. Die meisten Eheseelsorgebeziehungen werden beendet, weil die Männer nach 3 oder 4 Sitzungen nicht mehr kommen. Nicht, weil das Problem gelöst wäre. In meiner Praxis, das sage ich jetzt nicht mit Stolz, sondern einfach, weil ich verstanden habe, da gibt es eine Dynamik. Seelsorge ist etwas, was nicht geschlechtsneutral ist. Und das, was Seelsorge nicht ist, was sich die andere Seite oft wünscht, dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. Problemfreie Kontaktzonen, ja, was auch immer. Und ich achte da sehr drauf, dass Seelsorge und Gespräche, ich sag mal, fair sind für beide. Die Frauen kriegen von mir sehr viel Einfühlungsvermögen, das weiß ich. Da sind die auch dankbar für, haben sie auch verdient. zurecht. Und oft bin ich derjenige, der ihnen übersetzt, was ihr Mann sagen wollte. Und manchmal übersetze ich dem Mann, was die Frau sagen wollte. Und das kriegen wir hin. Da bin ich auch gut. Aber deswegen kommen die Männer nicht in die Beratung. Auch nicht in Therapie. Aber wenn ich denen diese 3-Stunden-Regelung mache und deutlich mache, ich verstehe, dass das etwas ist, was du nicht nur nicht willst, sondern das musst du auch nicht wollen und du kannst das gar nicht wollen. Du musst es tun, obwohl du es nicht willst. Das verstehe ich. Du musst nicht Leberwurst mögen, du musst es aber jetzt essen. Wenn der Auftrag ist, bitte mögen Sie Leberwurst, sonst sind Sie, also es gibt ein wunderbares Buch von Paul Watzlawick, das heißt, wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du Knoblauch mögen. Ja? Das geht nicht. Und der Mann fühlt sich nicht verstanden und geht und kommt nicht wieder. Und da würde ich euch einfach einladen zu sagen, hey, mach das fair. Es gibt 2 wunderbare Sachen, die hat Gott so geschaffen. Bindung durch Aktivität, Bindung durch emotionalen Kontakt und Austausch, verbalen Austausch. Beides ist nötig. Jede intime Beziehung, echte intime Beziehung, ich rede jetzt nicht von Sex, ich rede von Sexualität mit 10 Buchstaben, mit dem ganzen Drum und Dran, mit Kommunikation und Treue und Disziplin und so. Sexualität, psychosexuelle Intimität hat 2 Standbeine, Austausch über Inneres, gemeinsames problemfreies Handeln und Erleben, Aktivität und Reflexion. Und wenn Sie nur das eine machen und Seelsorge macht Reflexion, dann müssen Sie darauf achten, dass Sie das andere nicht aus den Augen verlieren. Sonst kommen die Männer nicht mehr. Was tust du, wenn ich vor dir sterbe? Ich lasse dich ausstopfen und setze dich aufs Sofa. Der Unterschied wird kaum auffallen. Ich habe es eben eigentlich schon erklärt. Die meisten Männer haben eine Sexualität, die eher nicht darauf angewiesen ist, eine emotionale Partnerbindung zu haben. Also Männer konsumieren auch zum Beispiel häufiger Pornografie, weil sie das durchaus erotisch attraktiv finden, auch wenn sie die Frau nicht kennen, aber die sieht halt gut aus. Frauen machen das auch, aber nicht ganz so häufig anscheinend. Wobei, je jünger die Paare werden oder je jünger die Menschen werden, also bei Teenagern ist der Unterschied im Pornografiekonsum zwischen Männern und Frauen praktisch verschwunden. Also ja, Teenager-Mädels konsumieren so viel Pornografie wie Jungs. Je älter die Gruppe, wenn das mag, also auch gesellschaftspolitische Gründe haben, vielleicht auch die Tatsache, dass wenn Pornografie einfach mal durch Smartphones jedem 11-Jährigen irgendwann schon zur Verfügung steht, dass es dann auch eine gewisse Faszination für Mädchen beginnt auszuüben. Also die ersten Pornografie-Konfrontationen sind bei den meisten Jungen und Mädchen eher ein bisschen befremdlich. Die finden das nicht unbedingt schön. Das dauert eine Weile, bis dass man diese Faszination und dann vielleicht sogar bis zu einer Sucht hin erlebt. Da Mädchen mit sowas früher nicht konfrontiert wurden, wer kauft schon Playgirl? Also Playboy haben alle irgendwann mal gehabt, oder? Alle Männer. Na, oder vielleicht auch nicht, aber dann deswegen, weil wir gehemmt waren und es eigentlich gewollt hätten, aber nicht durften. Aber Playgirl wurde von homosexuellen Männern gekauft, sonst hätte es die Druckkosten nicht eingespielt. Also so dieses männliche Sexualität sucht Kontakt mit etwas, was mir vielleicht fremd ist. Können Sie nachvollziehen? Männer haben ihre Kriegsbeute geschwängert. Also sehr erfolgreich nachkommen gezeugt mit irgendjemandem. Frauen suchen eigentlich in der Sexualität eher die Bestätigung einer erlebten Nähe. Wenn eine Frau so richtig scharf ist auf Sex, dann erlebt sie ihren Partner als emotional präsenten, zuverlässigen, für die nächsten 25 Jahre erwartungsgetreuen Mann. Das ist einfach so. Weibliche Sexualität ist viel stärker auf Partnerbindung orientiert. Das hat auch was mit Fortpflanzung zu tun. Männer können 1000 Frauen schwängern wie Salomo und 5000 Kinder zeugen, wenn es extrem ist. Frauen können in ihrem Leben zwischen 12 und 15 Kinder kriegen. Und wenn sie dabei 5 Männer haben, dann haben sie dabei nichts gewonnen. Aber wenn sie einen Partner haben, der ihr 20 Jahre lang bei der Aufzucht der Jungen treu zur Seite steht, dann hat sie tatsächlich eine gute Chance, diese 15 Kinder auch groß zu kriegen. Also schon biologisch, fortpflanzungsmäßig ist klar, hier sind wir ganz nah an der Biologie, was Sexualtrieb betrifft. Und der Sexualtrieb von Frauen ist ganz stark auf die Partnerbindung orientiert. Ich habe Lust auf Sex, wenn ich dich als Partner zuverlässig erlebe. Die männliche Sexualität ist zeugungsorientiert. Also übrigens große Überraschung, eine Frau muss nicht einen Orgasmus erleben, um schwanger zu werden. Aber wenn Männer keinen Orgasmus, ist es nichts mit Kindern. Also da gibt es biologisch wesentliche Unterschiede, die mit der Fortpflanzung zu tun haben und die sich natürlich auch in der Psyche wieder abbilden. Von daher ist die weibliche Sexualität oft ganz anders gestrickt, erlebte Nähe zu feiern, männliche Sex. Und jetzt das bitte nicht werten. Die werten das natürlich. Der Mann, der enttäuscht ist, sagt, ah, meine Frau manipuliert nicht. Sie entscheidet immer Daumen hoch, Daumen runter. Ich muss immer wie ein Hündchen fragen. Und wenn sie nicht will, dann geht auch nichts und so. Ich fühle mich eigentlich erniedrigt. Ich möchte eigentlich begehrt werden. Gut, ich kann dir sagen, wie das geht, wahrscheinlich, oder wie eine gute Chance ist, dass das funktionieren könnte. Aber deine Frau kann dir das noch viel besser sagen. Frauen werten das dann ab und sagen, ja, Männer wollen immer nur das eine, schwanzgesteuerte Idioten, oder was man dann eben so hört in der Beratung, sehr abwehrend. Ich benutze jetzt diesen Begriff nicht, weil ich das denke oder empfinde, sondern weil ich Ihnen zeigen möchte, wie abwertend auch der Sexualtrieb von Männern manchmal von Frauen erlebt wird, weil sie sich nur als Objekt fühlen. Sie sind vielleicht gar nicht nur Objekt. Sexualität ist vielleicht die Methode des Mannes, um zur Nähe wiederzukommen. So, jetzt, was sage ich Ihnen? Ich sage Ihnen, das darf, wenn die beiden nicht die maskulinen und femininen Seiten beide entwickeln, klappt das nicht. Ja, die Frauen müssen oft lernen, mit ihren Männern auch einfach zu merken, Mensch, der unterstützt mich, der ist da und mit dem mache ich gerne was und der ist lustig, es kann unterhaltsam sein. Wir müssen nicht immer über tiefe innere Dinge reden und es kann sehr schön sein mit dir. Und die Männer müssen lernen, wenn ich mit dir nicht reden kann, dann fehlt mir mein Gegenüber. Ich muss das für mich tun, aber wenn ich es für dich tue, dann kannst du einen Draht zu mir entwickeln. Und ich glaube, das müssen wir fördern. In dem Moment, wo wir einsteigen in die Abwertung des Maskulinen, eher Sexuellen, werden wir die Konflikte in dieser Ehe verstärken. Das tun wir aber häufig. Wir denken häufig, dass zum Beispiel das tiefe, persönliche, seelsorgerliche Gespräch, das gemeinsame Gebet, die Suche nach Zielen und nach was auch immer, dass das Wertvollere wäre, als miteinander Fußball zu spielen, die Garage aufzuräumen oder was. Aber achten Sie mal drauf, ob eine Familie funktioniert, wenn Sie eins von beiden nicht tun. Nein, es funktioniert nicht. Und manche müssen lernen, was miteinander zu tun, damit sie lernen können, miteinander zu reden. Manche müssen lernen, miteinander zu reden, damit sie wieder gerne was miteinander tun können. Und diese Teufelskreise, die können wir fördern und pflegen. Und da würde ich Sie gerne dazu einladen. Männliche und weibliche Sexualität, wo wir in die Pause gehen. Oben steht the man, unten steht the woman. Das hat eine gewisse Ecke in der Wahrheit, diese Karikatur. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch schön so. Ja, also wenn man mit zwei N denn gelernt hat, wie man all diese Knöpfe eindrehen kann und merkt, wow, jetzt bin ich nicht nur, jetzt werde ich nicht belohnt wie Fifi nach dem Trick, sondern ich werde begehrt. Das ist ein gutes Gefühl. Übrigens ein Gefühl, was den meisten Männern fehlt. Begehrt werden. Einer der Gründe, warum Männer von Porno so fasziniert sind, ist nicht, weil da Sexualität dargestellt wird, sondern weil da eine Sexualität dargestellt wird, in der Frauen Männer vernaschen. Porno ist nur maskuline Fantasien. Im Porno sind es immer die Frauen, die die Männer ausziehen. Also mit Blicken, mit Taten, was auch immer. Und dieses Gefühl, du willst was von mir, kennen viele Männer überhaupt, also weil es was Sexuelles von mir, kennen viele Männer überhaupt nicht oder erst in der zweiten Lebenshälfte. Jetzt ist es Mittagszeit und Sie haben doch jetzt ein schönes Thema für die Pause, oder? Ja. Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, reden Sie jetzt nicht in der Pause über die tiefen inneren Emotionen, die Sie haben, sondern essen Sie was. Gehen Sie eine Runde spazieren. Machen Sie was Lustiges, singen Sie da ein Lied draußen. Was glauben Sie, wie die Studenten gucken, wenn sie da draußen stehen und singen oder wie auch immer? Dietmar, du willst uns noch was sagen. Vielen Dank.